Die kürzeste Definition von Religion heißt unterbrechen.
Religion beleuchtet die Wirklichkeit nochmal mit einer anderen Plausibilität. Auch die Wertefrage wird vielleicht gestellt und möglicherweise hier und da auch anders beantwortet, als sie so in einer Profitgesellschaft beantwortet wird. Und da tut es ganz gut, wenn Menschen auf dem Hintergrund zum Beispiel einer Religiosität nochmal zu anderen Wertmaßstäben kommen. Und insofern ist Religion vielleicht eine Unterbrechung dessen, was sonst so plausibel ist und auch der Leistungsgesellschaft, die sonst so hingenommen wird.
Sagt Prälat Peter Kossen aus Longerich bei Münster. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und nennt sie mafiös. Das macht er in seinem Vortrag auch klar. Im Rahmen des Seminars Wanderarbeit in Europa, eine besondere Herausforderung für menschenwürdige Arbeit in ausgewählten Branchen. Im März 2019 in Herzogenrath. Hauptveranstalter ist das Nell Bräuninghaus. 25 Teilnehmerinnen aus Ukraine, Litauen, Estland, Deutschland, Portugal, Spanien und Bulgarien sammeln Informationen zum Status quo der Wanderarbeit in der Europäischen Union. Die eingeladenen Initiativen stellen ihre Arbeit zum Thema vor, tauschen ihre Erfahrungen aus und erarbeiten den Dialog mit weiteren Initiativen und Gewerkschaften in den Entsendeländern. Die Teilnehmerinnen kommen aus Gewerkschaften und katholischen Einrichtungen der Arbeitnehmerinnenbewegungen. Der Anteil an Wanderarbeiterinnen innerhalb der Beschäftigungsstrukturen in Europa nimmt ständig zu. Mittlerweile ist Wanderarbeit ein wichtiger Bestandteil in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelindustrie und in der Pflegebranche in Westeuropa. Mafia, Ausbeutung, moderne Sklaverei, Schuldsklaverei, Leibeigenschaft. Das klingt wie aus dem antiken Rom.
Ich habe das zunächst auch selbst gar nicht für möglich gehalten, als ich mit den ersten Phänomenen konfrontiert war. Das war etwa im Frühjahr, Sommer 2012. Da habe ich gedacht, das, was du hier jetzt hörst, was dir hier geschildert wird, das kennst du eigentlich aus dem Geschichtsunterricht. So industrielle Revolution vor 200 Jahren, gut 200 Jahren. Ich musste dann aber zur Kenntnis nehmen, dass das tatsächlich ein Teil unserer Wirklichkeit ist. Es ist heute noch so, dass Menschen mir das schlichtweg nicht glauben, weil sie sagen, das geht in einem sozialen Rechtsstaat, in einer sozialen Marktwirtschaft, darf es das einfach gar nicht geben. Und es funktioniert oder es kann es das geben, weil es im Graubereich geschieht, am Rand der Gesellschaft, an Menschen, die marginalisiert sind und die auch nicht im Fokus stehen. Und daher ist es tatsächlich ein Teil der Wirklichkeit. Es passt eigentlich nicht zu unserem Rechtsstaat und trotzdem tun sich hier Bereiche auf. Manchmal sind sie zugelassen, manchmal sind sie bewusst gewollt, um hier prekäre Beschäftigung, Ausbeutung auch ausnutzen zu können von interessierter Seite.
Ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag von Wanderbeschäftigten aus der Lebensmittelbranche.
Also ein Beispiel ist sicher eins aus der Schlacht- und Zerlegeindustrie. Schweinefleisch, Rindfleisch oder auch bei Geflügel. Leute arbeiten zu sehr schweren Konditionen, körperlich sehr anstrengend, oft nachts auch. Dazu kommt aber der psychische Druck, der ausgeübt wird. Zum Beispiel dadurch, dass Arbeitsmigranten das erste Wort in unserer Sprache als erstes Wort, das Wort schneller lernen. Also ständig unter Druck, noch schneller zu arbeiten. Dann das Gefühl, die Erfahrung, abhängig zu sein vom Wohlwollen eines Vorarbeiters, zu wissen, ich darf eigentlich nicht krank feiern. Ein Druckszenario, das dadurch noch potenziert wird, dass Leute, nicht selten Arbeitsmigranten, bei demjenigen wohnen, bei dem sie auch arbeiten. Also bei dem Subunternehmer, wenn man das denn Wohnen nennen will, in oft sehr schwierigen, prekären, unhygienischen Wohnverhältnissen, sodass auch ein Regenerationsraum fehlt. Im wörtlichen und übertragenen Sinne sind viele Arbeitsmigranten nicht in der Lage, sich auszuruhen, weil sie einfach null Intimsphäre haben, weil sie mit vier Leuten oder mehr auf einem Zimmer wohnen. Da gibt es natürlich auch Alkohol- und Drogenmissbrauch, manchmal Prostitution. Dazu kommt, dass bei der Arbeit Arbeitsschutzvorkehrungen, die jeder von uns für sich in Anspruch nehmen würde, schlichtweg nicht eingehalten werden. Es gibt viele Verletzungen bei den Fleischzerlegern, Schnittverletzungen, auch gravierende, weil es offensichtlich keine funktionierende Berufsgenossenschaft dort gibt. Dazu kommt, dass Leute so wenig Geld verdienen, dass sie bei den Discountern einfachste Lebensmittel einkaufen und dadurch einfach auch nicht die Konstitution haben, durch Ernährung, durch Ruhe und so, dass sie das dauerhaft machen können. Mein Bruder erzählt, dass ihm das oft begegnet, dass Leute in seine Praxis kommen, er sie für Mitte 50 schätzt, sie aber faktisch erst Mitte 20 sind. Also ein vorzeitiges Altern, was bedingt ist durch diese Lebens- und Arbeitsbedingungen. Also insgesamt ein Lebens- und Arbeitsrahmen, der Menschen physisch und psychisch verschleißt.
Fünf Rollen Klopapier sind ein Kilogramm Fleisch.
Fleisch ist Fleisch, das meine ich auf den Menschenhandel hin, speziell auch auf den Frauenhandel. Das ist ein ganz hässliches Nebenprodukt in Anführungsstrichen dieser gelenkten Arbeitsmigration, die sich manchmal als Menschenhandel darstellt. Nicht selten sind es die gleichen Leute, die die Billiglöhner in die Fleischfabriken schleusen, die Frauen auf den Strich bringen. Ich bin sicher, dass ein Großteil der Frauen und Mädchen, manchmal Analphabetinnen, die sich hier wiederfinden, schlussendlich auf dem Straßenstrich, dass die nicht nach Deutschland gekommen sind, um hier auf den Strich zu gehen. Aber es ist so, dass viele von ihnen dann tatsächlich hier zur Prostitution gezwungen werden. Und das, zynisch betrachtet, ist eine Art von Fleischhandel, der sich abhebt vom tierischen Fleischhandel dadurch, dass der Tierhandel noch stärker reguliert ist. Da zeigt sich eine ganz dunkle Seite eben dieser Art von Migration und auch von Menschenhandel. Eine ganz brutale Seite, mit Menschen umzugehen.
Sie haben davon gesprochen, dass es eine überregionale oder eine einheitliche Arbeitskontrollbehörde geben sollte. Würde sowas denn helfen?
Es scheint jetzt so auf EU-Ebene begonnen worden zu sein, ausgehend vom EU-Parlament, dass man sich um eine europäische Arbeitsinspektion bemüht. Es gibt tatsächlich in einer ganzen Reihe von EU-Ländern eine stärker ausgeprägte Arbeitsinspektion als bei uns. Es gibt bei uns ja auch zuständige Behörden, aber deren Kompetenz und deren Durchgriffsrecht ist sehr stark zersplittert. Das wiederum bietet die Möglichkeit, von anderer Seite eben die eine Behörde gegen die andere auszuspielen, oder Länderbehörden sind am Ende ihrer Zuständigkeit, wenn die Landesgrenze erreicht ist. Und da braucht es in Deutschland einfach eine stärkere Bündelung von Zuständigkeiten, bis dahin, dass eine Behörde auch mal einen Betrieb sanktionieren kann, dass eine Behörde mal einen Betrieb auch stilllegen kann, solange bis die Dinge geordnet und geregelt oder nachgeprüft sind. Das ist in Deutschland alles nicht möglich. Faktisch ist es so, dass an der Hygieneschleuse einer Großschlachterei der Rechtsstaat am Ende seiner Möglichkeiten ist. Wenn dort eben der ganze Hygienedurchgang durchlaufen werden muss, was in der Sache richtig ist, kommt zum Schluss dabei raus, dass man nicht effektiv kurzfristig unangemeldet überprüfen kann in einem Betrieb. Und das wird ausgenutzt auf der anderen Seite.
Christen beuten Christen aus. Wie kommt das eigentlich an?
Das macht Christen sehr unglaubwürdig, und das macht auch die Kirche unglaubwürdig, wo sie nicht dafür eintritt, dass Gerechtigkeit geschieht. Mir scheint es manchmal wie ein blinder Fleck zu sein. Das wird gerne ausgeblendet, dass Menschen, Arbeitsmigranten hier in einem doch von den Wurzeln her christlichen Land auf diese brutale Art und Weise ausgebeutet werden, ohne Not. Es gibt dafür keinerlei sachliche Notwendigkeit, dass Menschen, Arbeitsmigranten hier unter diesen Bedingungen leben und arbeiten müssen. Einfach weil es legal ist oder weil es möglich ist, tut man es. Und das macht tatsächlich Christentum, auch Kirche in unserer Gesellschaft, unglaubwürdig, jedenfalls bis dahin, wo sie sich nicht aktiv dagegen engagieren, um das abzustellen.
Sie haben auch erwähnt, dass sich auch die christlichen Kirchen fragen müssen, wie sie damit umgehen, denn sie betreiben ja auch Krankenhäuser und Pflegestationen.
Und das ist oft schwierig genug, weil die Pflege, auch die Altenpflege, zum Teil schlecht refinanziert ist, und so ein Haus dann zu betreiben, ist eine Riesenherausforderung wirtschaftlich betrachtet. Es gibt allerdings auch die guten Beispiele, die bewusst sagen, wir sourcen nicht aus, wir halten uns an den verbindlichen Tarif, und die trotzdem zurechtkommen. Also manchmal habe ich den Eindruck, übernehmen wir als christlicher Arbeitgeber zu leicht diese Plausibilitäten in der Wirtschaft gelten, nämlich dass man am besten beim Personal spart und dass man am besten dadurch spart, dass man sich das Personal entledigt oder wenigstens der Verantwortung für das Personal entledigt. Und da braucht es manchmal etwas mehr Nachdenken. Es scheint möglich zu sein, auch zum Beispiel für kirchliche Bildungshäuser, dass sie fair, regional, bio einkaufen können. Das ist teurer natürlich, weil auch mehr Qualität geliefert wird, aber ich bin sicher, dass das auch belohnt wird, wieder auf der anderen Seite von denen, die solche Häuser nutzen. Ich halte es nach wie vor für möglich und auch für eine Frage der Verantwortung, ob die Kirchen hier in unserer Gesellschaft ihrer Beispielfunktion nachkommen.
Braucht es in Deutschland eine Art lateinamerikanische Befreiungskirche?
Politik und christliche Verkündigung gehen immer miteinander einher. Und deswegen darf sich christliche Verkündigung und kirchliches Tun nicht davor scheuen, Politik zu machen. Sicher immer auf die Gefahr hin, dass man sich hinterfragen lassen muss, zum eigenen Handeln, zur eigenen Praxis. Der Gedanke ist in unserem Land noch den Kirchen nicht so vertraut, dass wir aktiver als bisher in gesellschaftliches, wirtschaftliches Handeln auch hineinsprechen und hineinhandeln. Also da ist das Beispiel aus Lateinamerika gar nicht schlecht. Also tatsächlich anwaltschaftlich einzutreten für die, die keine Lobby haben, für die Schwächeren. Das ist ein Teil unserer Kernkompetenz. Und da müssen wir auch den Mut haben in unserer Gesellschaft, auch auf die Gefahr hin, dass wir Entscheidern, vielleicht auch Unternehmern manchmal zu nah nahe treten, dass wir Leuten auf die Füße treten, dass wir uns unbeliebt machen. Auf diese Gefahr hin müssen wir uns da tatsächlich profilieren. Und zwar profilieren nicht für uns, sondern für die Menschen, die sonst keine Fürsprecher haben. Da wünschte ich mir tatsächlich eine deutlich profiliertere Kirche, die auch bereit ist, auf Vorteile in unserer Gesellschaft zu verzichten, sie zu riskieren, aber auch weiß, wofür sie das dann tut, nämlich für sehr konkrete Menschen. Das erhoffe ich mir und das fordere ich von meiner Kirche auch ein.